Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Angesichts der Tatsache, dass die Wiederkunft Jesu zur Vollendung des Weltgeschehens nahe bevorsteht, werden wir Gläubigen dazu aufgefordert, besonnen zu handeln, uns in unserem Gebetsleben von der dem Wort Gottes entsprechenden Nüchternheit leiten zu lassen und unseren Glaubensgeschwistern in Liebe zu begegnen. Und daran wollen wir uns in dieser Adventszeit neu erinnern lassen und uns in Beugung unter unser sündiges Wesen durch den Glauben mit dem Geist der Besonnenheit, des Gebetes und der Liebe zu den Geschwistern erfüllen lassen. Das ist also die rechte Vorbereitung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Dabei sollte die Liebe in allem, was unser Leben als Christen ausmacht, die treibende Kraft sein. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern wird hier von Petrus speziell erwähnt, weil sie in der letzten Zeit besonders durch eine zunehmende Geringschätzung der Gnade Gottes gefährdet ist. Das meint der Herr Jesus wohl, wenn er in seiner sogenannten Endzeitrede sagt, dass die Liebe in den vielen erkalten wird, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit, und vom Evangelium her bedeutet das eben, die Gnade Gottes in Christus Jesus wird gering geschätzt, mehr und mehr gering geschätzt. Diese Liebe, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, und davon spricht Petrus hier in Sonderheit, hat ihre Wurzeln in der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns Sündern. Es handelt sich um eine Liebe, die bereit war, das Liebste, den einzig geliebten Sohn, für uns zu opfern. Eine Liebe, die uns ohne irgendeine verdienstliche Leistung aus reiner Gnade in Christus Jesus geschenkt worden ist. Und der Heilige Geist schenkt uns diese Gewissheit, von Gott unendlich wertgeachtet und geliebt zu sein, und zwar so, wie wir sind. Ohne irgendeinen Vorzug unsererseits. Im Brief an die Römer schreibt der Apostel Paulus im 5. Kapitel, dass die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diese Liebe, die Gott zu uns hat, ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns untereinander lieben können. Luther fragt, wie ein kalter Stein warm werden kann, und gibt die einfache Antwort dadurch, dass man ihn in die Sonne legt. Und so werden auch wir immer wieder durch die Sonne der Liebe Gottes zur geschwisterlichen Liebe erwärmt, wobei ein beständiges Bleiben in dieser Liebe auch eine Beständigkeit in der Liebe zu den Glaubensgeschwistern garantiert. Also wenn wir uns immer wieder der Liebe Gottes in Christus Jesus aussetzen, uns von ihm geliebt wissen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns geschenkt ist durch den Glauben an Christus, dann sind wir auch in der Lage, einander beständig lieb zu haben. Petrus spricht hier von dieser beständigen Liebe. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Die Liebe untereinander unter den Glaubensgeschwistern sollte anhaltend praktiziert werden, sozusagen unaufhörlich. Das heißt, man sollte darin nicht nachlassen. Die Beständigkeit spielte in der ersten Gemeinde eine große Rolle, wenn es heißt, sie blieben aber beständig. Worin blieben sie beständig? Sie blieben beständig in der Apostellehre, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, sie blieben beständig im Gebet und sie blieben beständig im Brotbrechen. Das Wort beständig spielte also eine große Rolle in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben. Sie taten das nicht nur hin und wieder mal und nach dem Lustprinzip, weil sie eben Lust dazu hatten, oder dann taten sie es nicht, weil sie keine Lust dazu hatten, sondern sie praktizierten das beständig, unaufhörlich, immer und immer wieder. Wenn es nichts gab, was sie besonders daran hinderte, beispielsweise sich im Gebet zu versammeln, dann versammelten sie sich im Gebet. Das gehörte einfach zu ihrem Glaubensleben dazu. Die blieben darin beständig. In Sachen Liebe sollten wir eher einem Langstreckenläufer gleichen, mit seiner ausdauernden Kraft, als einem Sprinter. Ich denke, wir kennen den Unterschied zwischen einem Langstreckenläufer und einem Sprinter. Bereits im ersten Kapitel seines Briefes spricht Petrus von der beständigen Bruderliebe und stellt die Beziehung her zwischen dieser Liebe und dem Wort Gottes. 1. Petrus Kapitel 1, ich lese uns die Verse 22 und 23. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort Gottes ist also der Same der Wiedergeburt. Dadurch werden Menschen von Neuem geboren. Es besteht also eine entscheidende Verbindung hier in diesen beiden Versen zwischen dem Wort Gottes, durch das wir wiedergeboren worden sind, und unserer Liebe zu den Brüdern und Schwestern im Glauben. Das Wort Gottes, durch das wir an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, glauben, das Wort von der Glaubensgerechtigkeit, die uns in Christus Jesus geschenkt ist, ist das neue ewige Leben, das in uns bleibt. Vers 25 dazu. Das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Und weil dieses Wort in uns bleibt, bleibt auch in uns die geschwisterliche Liebe. Die kann hier und dort getrübt sein, aber sie ist und bleibt grundsätzlich in uns, weil das Wort Gottes, der Same der Wiedergeburt, in uns bleibt. Das ewige Leben bleibt in uns, beständig. Ob wir das nun fühlen und empfinden oder nicht, es ist einfach eine Tatsache, die uns im Wort Gottes bezeugt wird. Das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches unter euch verkündigt wird. Und damit meint Petrus das Evangelium. Davon spricht er auch im ersten Kapitel. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Das ist das Wort, das damals im Zentrum der Verkündigung stand. Dadurch waren sie wiedergeboren worden. Dadurch wurden sie ständig im Glauben gestärkt und auch ihre Liebe zu den Glaubensgeschwistern wurde dadurch immer wieder neu entfacht. Hat dieses Wort, Gottes Wort, Raum in uns, so wird auch die Liebe zueinander eine beständige Liebe sein, völlig unabhängig von unserem Gefühlsleben. Wir bringen ja Liebe und Gefühl immer wieder zusammen. Ja? Wir sehen das immer wieder als eine Einheit an. Aber da, wo die Gefühle nicht da sind oder nicht mehr da sind, im Augenblick eben sehr sparsam vorhanden sind, da kann doch die Liebe da sein. Ja? Nicht, dass wir Gefühle geringschätzen, aber sie sind dem Wort Gottes untergeordnet und dem Heiligen Geist untergeordnet. Und da, wo sie nicht da sind, können wir doch einander von Herzen beständig lieb haben. Die Herzen der Pharisäer waren kalt, nicht nur Gott, sondern auch ihrem Nächsten gegenüber. Jesus musste ihnen sagen, mein Wort hat keinen Raum in euch. Das war der Grund dafür. Das Wort Gottes hatte keinen Raum in ihnen. Das Wort Jesu hatte keinen Raum in ihnen. Deshalb blieben ihre Herzen kalt, auch ihrem Nächsten gegenüber. Wir sehen also diesen engen Zusammenhang. Das ist mir nochmal wichtig gewesen, auch bei der Vorbereitung. Diesen engen Zusammenhang von Wort Gottes und Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das eine, das Letztere kann man vom Ersteren nicht trennen. Hat das Wort Gottes keinen Raum in uns oder nur wenig Raum in uns, erfüllt es uns kaum, dann wird auch die Liebe zum Nächsten nicht groß sein. Also hat das Wort Gottes wenig Raum in uns, dann haben wir hier die Ursache dafür, dass wir in der Liebe oft so kurzatmig und so unbeständig sind. Wir kennen die Geschichte Jakobs. Als er bei seinem Onkel Laban aufkreuzte, erlebte er dort zunächst viel Freundlichkeit. Er wurde also mit großer Freundlichkeit aufgenommen, solange er seinem Onkel von Nutzen war. Das sollte sich tief bei uns einprägen, ja? Dass wir doch Menschen nicht nur darum lieb haben, weil sie uns persönlich in irgendeiner Art und Weise von Nutzen sind, sondern wir lieben sie im Namen Jesu um ihrer selbst willen. Das ist eine traurige Sache, wenn wir Menschen wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, weil sie uns im Moment nichts bringen. Ja? Haben wir auch kein Interesse mehr an ihnen. Das ist eine schlimme Sache. So war das bei dem Onkel Laban. Zunächst einmal große Freude beim Empfang von Jakob. Als sich das jedoch änderte, das heißt also, als Jakob ihm nicht mehr nützlich war, als Jakob selbst zu Reichtum kam und Laban Verluste hinnehmen musste und er deshalb Jakob Vorwürfe machte, heißt es, und Jakob sah an das Angesicht Labans und siehe, jetzt kommt's, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Da war es aus mit der Freundlichkeit. Ja? So sollte das nicht sein. So launisch und wechselhaft sind auch wir leider manchmal in unserer Beziehung zu anderen. Und das liegt daran, dass das ewige, beständige Wort Gottes noch zu wenig Macht über uns hat. Habt einander beständig lieb aus reinem Herzen, so mahnt uns der Apostel Paulus. Dieses in uns bleibende Wort und Leben Christi erweist sich also in der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten, besonders eben in der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Diese Liebe zu den Gläubigen will sich in unserem ganzen Verhalten zeigen. Lasst euch in allem, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern hat also ein großes, uneingeschränktes Betätigungsfeld, je nach Platzanweisung und Befähigung des Einzelnen. Liebe üben kann man überall, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Und sie kann sich dabei ganz unterschiedlich äußern. Von kleinen Beweisen der Freundlichkeit Das wollen wir nie geringschätzen. Ja? Eine freundliche Geste, ein freundlicher Blick, das alles gehört mit hinein in diese geschwisterliche Liebe. Von kleinen Beweisen der Freundlichkeit bis hin zu großen Erweisen und Erweisungen der Hingabe. Der Herr Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und sein Leben zu lassen für den anderen bedeutet ja nicht unbedingt immer den Märtyrertod zu erleiden. Das ist das Äußerste, ja. Wenn wir zurückstehen in irgendeiner Angelegenheit, wenn wir uns selbst verleugnen, dem anderen den Vorzug lassen, dann ist das auch ein Leben lassen. Ja? Unsere alte Natur wehrt sich gegen solche Wege der Selbstaufgabe, der Selbstverwirklichung, sollten wir keinen Raum in unserem Herzen gestatten. Also, kleine Dinge, große Dinge. Von praktischen Hilfestellungen und tatkräftiger Anteilnahme bis hin zur Fürbitte. Fürbitte ist nichts anderes als Liebe im Gebet. Ja? Von größter Bedeutung, wenn wir für unsere kranken Geschwister beten, nicht nur darum, dass ihnen körperliche Linderung und Heilung widerfährt, das dürfen wir ja auch, ja, das ist so wichtig. Wer selbst Schmerzen, heftige Schmerzen gehabt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass Gott in solchen Zeiten der Krankheitsnot mit uns reden kann. So haben wir es erlebt, in schwerer Zeit der Krankheitsnot. Gott hat mit uns geredet. Er führt uns in die Wüste, um freundlich mit uns zu reden. Er hat uns etwas zu sagen, er hat uns immer etwas zu sagen. Ja? Und gerade in solchen Zeiten sollten wir Acht haben. Nie in erster Linie danach trachten, herauszukommen aus der Not, sondern immer wieder mal fragen, Herr, was hast du mir in dieser Situation eigentlich zu sagen? Und Gott hat uns immer etwas zu sagen. Vielleicht muss er etwas ans Licht bringen. Wenn Licht darauf fällt, dann wird der Staub sichtbar. Und wenn Licht auf unser Herz fällt, wird das sichtbar und kommt das ins Bewusstsein, was vor Gott nicht recht ist. Oder aber er will uns trösten, stärken auf jeden Fall im Glauben an ihn. Also, auch das Gebet für andere spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das ist nichts Theoretisches, ne? Sondern etwas ganz Praktisches. Warum ist das so praktisch mit dem Gebet? Weil Gott dann eingreift. Ja? Gott greift ein. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohne. Die Verherrlichung Gottes, auch im Blick auf die Erhörung unserer Gebete, ist A und O. Das erste Ziel, das wir verfolgen, die Verherrlichung Gottes in Christus Jesus. Petrus spricht hier nun von einer besonderen Art dieser geschwisterlichen Liebe, von einem besonderen Aspekt dieser Liebe. Denn die Liebe, so schreibt er hier, deckt der Sündenmenge, also eine Menge von Sünden. Es geht also hier um die Bereitschaft zur Vergebung. Und nach dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, ist Unversöhnlichkeit mit ein Merkmal der letzten Zeit. Wenn das damals schon der Fall gewesen ist, wie viel mehr in unserer Zeit? Das nimmt immer mehr zu. Die Unversöhnlichkeit, diese schlimme, gottwidrige Art der Unversöhnlichkeit. Und wie schwer tut man sich damit, anderen ihr Versagen und ihre Fehler zu vergeben. Rosenius, dieser bekannte Prediger und Schriftausleger, schreibt dazu, man würde so gern seine Mitmenschen lieben, es würde so leicht und so gut gehen und man würde ein Himmelreich auf Erden haben mit eitel Freude und Liebe, wenn sie nicht ihre ärgerlichen Fehler und Schwachheiten hätten. Aber um dieser Willen ermüdet man in der Liebe und kann sie nicht lieben. Und zugleich wird es schwer, sie zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Diese Fehler und Gebrechen zeigen sich als ein mächtiges Hindernis der Liebe. Dieses Hindernis würde indessen bald verschwinden, wenn wir nur das vorzügliche Mittel anwenden würden, das Vergebung heißt. Auf eine andere Weise lässt sich kein Weg bahnen. Soweit Rosenius. Das Reich Gottes, so sagt Luther, ist ein Reich der Vergebung. Gott hat durch das Blut seines geliebten Sohnes alle unsere Sünden und unsere sündige Natur, aus der heraus all diese konkreten Sünden kommen, die wir praktiziert haben, Tatsünden, Unterlassungssünden, je nachdem. Gott hat das alles zugedeckt durch das Blut seines Sohnes. Sein Herz ist immer voller Vergebungsbereitschaft, immer darauf aus, dem Menschen den Zuspruch der Vergebung zu schenken. Vielleicht hört auch heute jemand unter uns ganz neu diesen wunderbaren Zuspruch vom Evangelium her: Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben, ein für alle Mal. Zwischen dir und mir, sagt der Herr, ist alles gut. Blick nur nach Golgatha, dann weißt du, dass es so ist. Er hat dir alle deine Schuld, alle deine Sünden vergeben. So heißt es ja auch im Psalm 103. Gott vergibt gerne, gerne und sofort. Sobald ein Mensch seine Schuld vor ihm zugibt, wir denken an David, der gesagt hat, ich habe gegen Gott gesündigt. Und was antwortet Nathan im Auftrag Gottes? So ist denn deine Sünde hinweggenommen. Sofortige Vergebung. Du brauchst nicht lange zu warten. Wenn du dich beugst und zugibst, dass du gesündigt hast und dass du eine sündige Natur hast, ist vor Gott alles in Ordnung, aufgrund der Tatsache, dass Gott in Christus Jesus am Kreuz bereits alles in Ordnung gebracht hat. Ist sein Herz, das Herz Gottes, und sein Reich, das Reich Gottes, ein Herz und ein Reich der Vergebung, wie kann es dann anders sein, als dass alle, die zu seinem Reich gehören, Herzen der Vergebungsbereitschaft haben? Nicht nur außerhalb der Gemeinde Jesu, sondern auch innerhalb gibt es immer wieder Anlässe, um sich in der Vergebung zu üben. So schreibt der Apostel Paulus: Vergebet einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Das heißt also, es gab solche Situationen in der damaligen Gemeinde, dass der eine gegen den anderen irgendetwas hatte, eine Klage vorzubringen hatte. Dann sagt der Apostel Paulus: Vergebt einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Es gibt keine ideale Gemeinde, auch damals gab es sie nicht, und wie damals, so gibt es auch heute keine perfekten Gläubigen. Eine ständige Bereitschaft zur gegenseitigen Vergebung ist angesagt. Nicht das Versagen anderer ans Licht zu zerren, sondern zuzudecken, ist unsere Aufgabe. Das ist Teil unserer priesterlichen Gesinnung, die wir empfangen haben in Christus Jesus. Eine Art, die wir von Natur aus eben nicht haben. Um uns besser darzustellen, neigen wir dazu, die Fehler der anderen umso größer hervorzuheben und sogar manchmal öffentlich zu machen. Ja. Obwohl sie ins stille Kämmerlein gehören, ne? Vor den Thron Gottes, in priesterlicher Gesinnung. Stellen wir uns vor, damals wäre ein Priester so mit den Sünden des Volkes umgegangen, dass er sie unters Volk gebracht hätte, ja? Statt ins Heiligtum, wo das Blut Jesu als Vorschattung in den Tieropfern seine Wirkung tat. Ja? Dann wäre ein Mann des Todes gewesen. Zuzudecken ist unsere Aufgabe. Das heißt nicht, dass bestimmte Missstände und Fehlverhalten einmal offen angesprochen werden müssen, auch das gehört zur geschwisterlichen Liebe, dass wir den anderen nicht einfach in sein Unglück laufen lassen. Dass wir ihm sagen, hör mal, wenn du so weitermachst, ne, sieht schlecht aus, bitte überleg doch mal. Ne. Wir haben schon das Wort zitiert aus dem Propheten Hosea, ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Gott führt in die Wüste, um freundlich zu reden, auch da, wo er Dinge aufdeckt. Und so sollten wir es auch tun im Namen Jesu. Anderen auch mal sagen, das ist nicht okay, dein Verhalten. Aber freundlich mit ihnen umgehen, um sie zu gewinnen. Sollte immer im Geist der Liebe geschehen. Wie wichtig diese Gesinnung der Vergebung ist, macht Jesus hinsichtlich der Erhörung unserer Gebete deutlich, wenn er sagt, Markus Kapitel 11, ein Vers zum Auswendiglernen, was ihr bitten werdet, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Wenn ihr aber betet, dann vergebet einander. Vergebet einander. Mit anderen Worten, die mangelnde Vergebungsbereitschaft ist oftmals ein Haupthindernis für unser Gebetsleben, dass Gott unsere Gebete erhört. Wir wollen das vom Evangelium her sehen, nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern vom Evangelium her. Unversöhnlichkeit wirkt sich in jeder Hinsicht negativ und zerstörerisch aus. Sie führt zu einem verbitterten Herzen, das den Menschen für andere ungenießbar macht. Sie hat eine verkümmerte Seele zur Folge, die eingeht wie eine vertrocknete Pflanze. Sie vermindert auf tragische Art unsere Lebensqualität. Man spricht ja heute viel von Lebensqualität. Ja? Jemand hat einmal gesagt, der Mensch, den ich hasse, wird es nicht zulassen, dass ich das Schnitzel genieße. Was hat er damit gemeint? Nun, wenn du auf irgendjemanden einen Hass hast, einen Groll hast, wenn du nicht vergibst, dann kannst du auch nichts genießen. Ja? Der andere steht immer dazwischen, ne? Den du nicht magst, mit dem du Probleme hast, die du nicht vergeben willst. Mangelnde Vergebungsbereitschaft kann uns sogar körperlich krank machen. Das ist einfach so. Wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, dann gibt es wohl kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Weise davon betroffen ist. Also wenn wir darüber predigen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das lesen, irgendwie in irgendeiner Weise ist jeder Einzelne von uns davon betroffen. Im Großen wie im Kleinen. Offensichtlich hatte auch Petrus damals seine Probleme damit. Denn er fragt seinen Herrn und Meister, Herr, reicht es aus, ist es genug, wenn ich meinem Bruder, der schuldig geworden ist an mir, dreimal vergebe? Reicht das aus? Ja, möglicherweise hat er gerade Probleme gehabt mit einem seiner Mitjünger, dass er diese Frage stellte. Und die Antwort, die der Herr Jesus ihm gegeben hat, kennen wir alle. Ja, wollen wir sie mal hören? Matthäus Kapitel 18. Ich muss mich ein wenig korrigieren, denn Petrus fragt, reicht es aus siebenmal? Dreimal, das war jüdische Sitte, ja? Jüdische Lehre damals. Dreimal reicht aus. Petrus geht schon darüber hinaus, ne? Indem er sagt, siebenmal. Was antwortet der Herr Jesus hier? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Damit meint der Herr Jesus immer. Hör endlich auf zu rechnen. Aufzurechnen. Immer heißt es zu vergeben. In diesem Zusammenhang erzählt der Herr Jesus das Gleichnis vom Schalksknecht. Ich will das kurz zusammenfassen, lesen das ebenfalls natürlich im Matthäusevangelium Kapitel 18. Da hat ein König einen Verwalter, einen Diener, der ihm unwahrscheinlich viel Geld schuldete. Und nun fordert der König diese Summe und sein Diener sagt zu ihm: Bitte, hab doch Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Fällt ihm zu Füßen, fleht ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Daraufhin erlässt der König ihm alle Schuld. Kurz darauf begegnet diesem Mann ein anderer Diener, der ihm eine geringe Geldsumme schuldete, eine geringe Geldsumme. Und dann packte er ihn an der Kehle und sagt: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, so heißt es hier, und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Genau dieselben Worte, die auch dieser Diener vorher dem König gegenüber ausgesprochen hatte. Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Die Geschichte nimmt kein gutes Ende. Dieser Mann wird alle Schuld wieder auferlegt, die er dem König gegenüber hatte. Und wir fragen uns, worin lag eigentlich sein Problem? Was für ein Problem hatte er eigentlich? Er hatte doch so viel vergeben bekommen, so viel Schuldenerlass empfangen. Wie konnte er so unbarmherzig mit dem anderen Diener umgehen? Wie ist das möglich? Und ich denke, der Schlüssel liegt darin, dass er gesagt hat: Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Konnte er doch nicht. Das bedeutet also, er war nicht überzeugt von der Größe seiner Schuld und er kannte nicht das Wesen der Gnade. Das war sein großes Problem. Und darum ging er auch so unbarmherzig mit dem anderen Diener um. Wer nicht das Wesen der Gnade begriffen hat, die Größe seiner Schuld Gott gegenüber, wem das Versagen des anderen noch größer erscheint als seine eigene Schuld Gott gegenüber, wer das Wesen der Gnade nicht begriffen hat, die so groß und so herrlich ist, bedingungslos, nichts mehr von uns fordert, immer nur gibt, immer nur beschenkt, immer nur zudeckt. Wer das nicht begriffen hat, und offensichtlich hat dieser Mann das nicht begriffen, sonst hätte er nicht gesagt, ich will dir das alles bezahlen, er konnte doch gar nicht. Ja? Hat niemals bankrott erklärt. Wer das nicht begriffen hat, dessen Herz bleibt hart gegenüber anderen und bleibt in seiner eigenen Gerechtigkeit gefangen. Und das ist die Wurzel. Die eigene Gerechtigkeit, das ist die Wurzel mangelnder Vergebungsbereitschaft. Unser selbstgerechtes, stolzes, hochmütiges Wesen. Und nun mag jemand fragen unter uns, wie ist es dann möglich, dass solche, die doch ein rechtes Verständnis, eigentlich doch ein rechtes Verständnis von der großen Gnade Gottes in Christus haben, die zum Reich der Gnade und der Vergebung gehören, dennoch manches Mal nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Wie ist das möglich? Die Antwort ist einfach. Diese selbstgerechte Art, die viel lieber von dem eigenen Zahlungsvermögen leben möchte, als von der Gnade Gottes in Christus für zahlungsunfähige Sünder, steckt immer noch in uns. Ihr Lieben, sie steckt in mir in diesem Augenblick und sie steckt in dir in diesem Augenblick. Diese selbstgerechte Art, und sie ist das größte Übel. Dass du und ich, dass wir viele Dinge getan haben, die Gott missfallen haben, womit wir Gott beleidigt haben, das brauchen wir eigentlich nicht zu betonen. Aber die größere, Die schlimmere Sünde und sündige Art ist unsere Selbstgerechtigkeit, die wir ständig mit uns herumschleppen. In dieser selbstgerechten Art des zweiten Sohnes, wir erinnern uns an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der zweite Sohn, ja? Dieser Selbstgerechte, der mehr von seiner Leistung lebte, wie wir auch manchmal gerne von unserer frommen Leistung leben, ja, als von, viel lieber als von der Gnade Gottes in Christus. Dieser zweite Sohn, was sagt er zu seinem Vater im Blick auf den jüngeren Sohn, der aus dem Sündendienst gekommen war und dem der Vater alles vergeben hatte? Was sagt er? Dieser dein Sohn, er sagt nicht, dieser mein Bruder. Welch eine Herzenskälte, ja, ist nicht mehr mein Bruder. Der ist längst für mich gestorben. Ich quäle mich hier ab auf dem Land, um meinen Vater zufriedenzustellen, und der geht hinaus in die weite Welt, macht sich ein schönes Leben, bringt alles durch mit Prassen, kommt nach Hause und wird wieder eingesetzt, als wäre nichts passiert, als Sohn, wird überschüttet mit Freundlichkeit, mit Liebe. Für ihn wird ein Fest veranstaltet. Ich habe nie eins feiern dürfen mit meinen Freunden. Das ist diese selbstgerechte Art. Dieser, dein Sohn, er ist nicht mehr mein Bruder. Für mich ist er längst gestorben. Das ist die Art, die auch jetzt in diesem Augenblick in uns steckt. Ob wir es glauben oder nicht, es ist Tatsache. Wir sollten es aber glauben, selbst wenn wir es nicht so empfinden. Nicht immer empfinden wir unsere sündige Natur. Aber die Schrift sagt es so. Wir sollten es glauben. Deshalb, wie Luther einmal gesagt hat, auch die Sünde will geglaubt werden. Das heißt, dass sie da ist. Ich war auch, wenn du das im Moment nicht so empfindest und wenn du denkst, ach, mir könnte das nicht passieren und ich würde immer anders handeln, als zum Beispiel dieser Schalksknecht hier. Die Schrift sagt, dass es in uns ist. Ne? Und wenn wir nicht hier eine überwindende Kraft in unser Herz und Leben hineinbekommen, sind wir auf verlorenem Posten. Und deshalb zum Schluss, ich hoffe, dass ich mich kurz fassen kann, die Frage, was können wir tun, um unsere Unversöhnlichkeit zu besiegen, zu überwinden, damit klarzukommen? Eines sei vorweg gesagt, nicht durch einen Willensentschluss. So wird es auch manchmal gelehrt, ja. Du musst vergeben wollen. Du musst es wollen. Entscheide dich dazu, dass du vergibst. Das ist nicht unsere Art. Das ist nicht die Art des Evangeliums. Ja? Natürlich spielt unser Wille eine Rolle, aber er ist eingebunden im Evangelium. Das heißt also zunächst einmal, erkenne, dass die eigene Gerechtigkeit, in der wir versuchen, Gottes Forderungen zu erfüllen, und auch von unserem Nächsten dasselbe erwarten, die größte Sünde ist, also unsere Selbstgerechtigkeit. Nichts betrübt unseren himmlischen Vater wohl mehr als dieser Art, die seinem Wesen zutiefst widerspricht. Ich sprach vorhin davon, dass mangelnde Vergebungsbereitschaft, Unversöhnlichkeit Folgen hat für unser Leben. Aber in erster Linie geht es nicht um die Folgen für uns persönlich, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir Gott betrüben damit. Dass wir gegen Gott damit sündigen. Denn diese Art entspricht wirklich und wahrhaftig nicht dem Wesen Gottes. Wir geben zu, dass wir ein unversöhnliches Herz haben. Hast du das schon mal zugegeben vor Gott? Gib es doch mal zu vor Gott. Tritt in sein Licht hinein und sag, ja Herr, du hast recht. Von Natur aus bin ich unversöhnlich. Ich kann nicht vergeben und ich will auch gar nicht vergeben. Ja? Spielt eine große Rolle. Wenn uns noch nichts Schlimmes widerfahren ist, mag das kein Problem für uns sein. Aber in dem Augenblick, wo wir wirklich mal in solch eine Situation hineinkommen, wo man uns sehr, sehr wehtut und uns bitter enttäuscht, da sieht die Sache schon anders aus. Und so hat mal ein Gottesmann gesagt, Vergebung ist ein schönes Wort, solange bis du einmal etwas vergeben musst. So, gib es zu, dass du diese Natur hast. Und glaube, dass du gerade dafür, für diese Natur, Vergebung und Gnade hast von Gott her. Um nochmal an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn zu erinnern, was tut der Vater mit dem zweiten Sohn? Der Vater geht hinaus. Wir hätten vielleicht gesagt oder gedacht bei uns, ja, wenn er nicht will, dann soll er doch bleiben, wo er ist. Ne? Wenn er nicht will. Er ist eingeladen worden, teilzunehmen an dem schönen Fest, das ich jetzt veranstalten lasse mit meinem jüngeren Sohn. Er kommt nicht. Wenn er nicht kommt, lass ihn da. Nein, der Vater geht hinaus zu diesem stolzen, selbstgerechten Sohn und bittet ihn doch hineinzukommen. Welch eine Liebe, welch eine Gnade für selbstgerechte, unversöhnliche Sünder, wie wir es von Natur aus sind und auch manchmal in der Praxis. Ja? Gott vergibt, Gott deckt zu. Er hat auch meine selbstgerechte Art mit ans Kreuz genommen, auch meine Unwilligkeit zur Vergebung mit ans Kreuz genommen. Er hat alles zugedeckt. So, und dann nimm diese Stellung ein, die so wichtig ist. Stellung einnehmen. Immer wieder mein Thema, für mich persönlich und auch für die Gemeinde hier. Nicht versuchen, was besser zu machen. Auch nicht in erster Linie zu beten, Herr, mach doch und tu doch und wirke doch, sondern Stellung einnehmen. Was heißt das? Das heißt, dass wir grundsätzlich in Christus Jesus, der uns geschenkt ist, schon vergeben haben, dem anderen schon vergeben haben. Wir sind Kinder der Vergebung, auch wenn das manchmal anders aussieht bei uns. Wir sind es aber in Christus Jesus. Ich selbst habe Vergebung empfangen und bin in Christus willig, in Christus, in meinem Stellvertreter, willig und fähig, anderen zu vergeben. Das ist meine Stellung, die ich habe vor Gott. Gott erwartet das ja von mir. Ne? Christus ist meine Vergebungsbereitschaft. In seinem Namen habe ich vergeben und will ich auch vergeben. Und was ist, wenn unser Herz nicht mitmacht da? Unsere Gefühle ganz anders sind und wir bestimmte Dinge nicht vergessen können? Man sagt ja immer, wer richtig vergeben hat, kann auch vergessen, ne? Oder hat auch vergessen. Das ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Man kann schon an bestimmte Dinge denken, aber in welcher Art man das tut, das ist die Frage. Und was ist, wenn das in uns wieder aufkommt und unsere Gefühle ganz anders sind, was ist dann? Nun, wenn wir Stellung einnehmen vor Gott in Christus, dann rutscht das Herz nach, ihr Lieben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Irgendwann kommt es dann auch in meinem Herzen dazu, dass ich sagen kann, jawohl, im Namen Jesu habe ich wirklich von Herzen vergeben. Ne? Das Herz rutscht nach. Merkt euch das mal. Aber erst die Stellung ohne Gefühle gegen mein Herz einnehmen. Die Stellung, die wir in Christus haben. Nehmen wir also ganz neu die Liebe und Gnade unseres himmlischen Vaters in Anspruch, der uns in Christus ein neues, vergebungsbereites Herz geschenkt hat. Nehmen wir im Glauben unseren Herrn Jesus in Anspruch. Im Evangelium her. Er ist unsere Liebe zu Gott und er ist auch unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Er ist unsere Kraft, damit wir jedem und auch alles, ohne Ausnahme, alles vergeben können. Weil Gott es so will, hat er uns seinen Sohn geschenkt und in ihm haben wir diese Vergebungsbereitschaft. Wir haben sie, ihr Lieben, wir haben sie. Lob und Dank und Ehre und Anbetung sei unserem himmlischen Vater. Wir haben diese Vergebungsbereitschaft in seinem Sohn. Er ist also in all dem, was wir hier gelesen haben und was uns in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen hin und wieder beschäftigt hat, wovon Petrus spricht, er ist die rechte Verhaltensweise angesichts seines baldigen Kommens, um sein Reich der Liebe und Gnade aufzurichten an dem wir jetzt bereits im Glauben teilhaben dürfen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, das Ziel aller Dinge, die Vollendung. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, in dieser Adventszeit wollen wir uns ganz neu beugen, auch unter unser liebloses, angeborenes, sündiges und unversöhnliches Wesen. Hab Dank, Herr Jesus, dass du das alles schon mit ans Kreuz genommen hast. Dass wir in dir, Herr Jesus, diese vollkommene Gerechtigkeit haben, die vor dem Vater gilt. Eine vollkommene Vergebungsbereitschaft haben wir in dir, Herr Jesus. Welch eine Seligkeit für uns, die wir immer wieder an dieser Stelle unsere Probleme haben. Wir preisen dich und loben dich für dein herrliches Evangelium. Amen.